mächtig genug sind, Angriffe abzuwehren, beziehungsweise, und hier kommt es wieder, ein Machtgleichgewicht erreicht haben. Die Unterschiede zwischen Realisten und Neorealisten liegen auch eher in den Details. Das eine ist, für Realisten ist die Natur des Menschen oder die Art der Gesellschaft vollkommen uninteressant. Solange das System anarchisch ist und solange es mehr als zwei Staaten in einem solchen System gibt, nötigt es alle Staaten nach Macht zu streben, um ihr Überleben zu sichern. Selbst wenn also ein Staat viel lieber seine gesamten Ressourcen in meinetwegen Umweltpolitik, die Verhinderung der globalen Erderwärmung stecken würde, kann er das nicht. Er kann das nicht, weil er immer befürchten muss, dass er dann in Zukunft gegenüber anderen Staaten wehrlos ist. Die warten nur darauf, dass er das macht. Wenn er also anfängt, sozusagen die globale Erderwärmung zu verhindern und dadurch seine Ressourcen für die Rüstung, für die Sicherheitspolitik weg sind, wird er zur leichten Beute und wird erledigt. Ja? Das ist sozusagen die Hauptidee. Oder Walz hat das dann so formuliert, because some states may at any time use force, some states, all states must be prepared to do so. Weil man nie weiß, ob nicht ein Staat Gewalt anwenden will, weil es nichts gibt, was ihn davon abhält. Darum müssen alle Staaten immer in der Lage sein, mit Gewalt zu antworten. Das ist die Grundidee. Und darum zählt eben auch nur Sicherheitspolitik, Umweltpolitik, Wirtschaftspolitik, Soziales. Das sind alles nachrangige Politikbereiche, wurden dementsprechend auch immer Low Politics genannt, niedere Politik. Sicherheitspolitik dagegen High Politics, wirklich relevant. Ja? Und hier liegt aber auch schon der nächste Unterschied. Während nämlich bei unseren klassischen Realisten, also Morgenthau, nie ganz klar war, ob Macht eigentlich ein Mittel für etwas ist oder ein Zweck an sich. Ja, also denken Sie daran, das Machtstreben liegt in der Natur des Menschen bei Morgenthau, ist für Walz eben ganz klar, jeder Staat ist primär am Überleben orientiert. Das heißt, Staaten streben nach Macht, um ihr Überleben zu sichern. Macht wird zum Mittel, um etwas zu erreichen, nämlich die Sicherung des Überlebens. Und darum sind Staaten im Neorealismus auch nicht wie bei Morgenthau Machtmaximierer, sie sind Sicherheitsmaximierer. Und dieser feine Unterschied wird immer dann entscheidend, wenn es darum geht, wie sich Staaten verhalten sollten, wenn Machtungleichgewichte auftreten oder ein Gleichgewicht erreicht ist. Nach Walz wäre es nämlich so, dass wann immer ein Machtgleichgewicht erreicht ist, kein Staat eigentlich mehr ein Interesse haben sollte, mehr Macht zu haben, dieses Gleichgewicht wieder auseinander zu dividieren. Denn dann wäre seine Sicherheit sofort wieder gefährdet, weil sich Konflikte ergeben können. Ist einmal ein Gleichgewicht erreicht, würde Walz sagen, wunderbar, lass es genau so. Man nennt das auch defensiven Positionalismus. Das sind alles furchtbare Begriffe, aber dahinter stecken relativ einfache Gedanken. Also wann immer Sie in einem Gleichgewicht angekommen sind, wollen Sie Ihre Position nicht mehr verändern. Denn das ist ja eine sichere Position, okay? Defensive Positionalist nennt sich das. Und dementsprechend hat der Neorealismus auch ein viel positiveres Bild vom Gleichgewicht, vom Mächtegleichgewicht. Nach Walz tendiert nämlich jedes anarchische System, in dem mehr als zwei Staaten interagieren, zu einem solchen Mächtegleichgewicht. Können wir mitlachen? Nein, gut. Darum werden Staaten eben, ob bewusst oder unbewusst, werden immer daran interessiert sein, dieses Gleichgewicht herzustellen. Sie werden es tun, selbst wenn es vielleicht nicht unbedingt ihre Intention ist. Es passiert sowas wie die unsichtbare Hand teilweise auch. Und hier hören Sie auch schon die ökonomischen Anleihen. Und das ist natürlich der klassische Freihandelsliberalismus. Die Idee ist, die unsichtbare Hand dahinter wirkt. Und so ähnlich hat sich das Walz auch vorgestellt, auch wenn er natürlich daran interessiert war, dass Staaten da auch eingreifen. Die sollten natürlich auch ganz offensiv daran beteiligt sein, dieses Gleichgewicht herzustellen. Okay, das heißt, unsere Staaten haben immer die Machtverteilung im Auge, müssen sie auch im Auge behaben. Sie berechnen immer, wie viel Machtressourcen hat der andere, wie viel habe ich. Stehen wir noch irgendwie in einem Verhältnis zueinander? Und sie reagieren auf Schieflagen mit zwei Strategien. Internem oder externem Balancing, also Ausgleichung. Interne Balancing ist relativ simpel, das ist Aufrüstung. Wenn Sie die Möglichkeiten haben, Sie sind selbst ein relativ starker Staat und haben Ressourcen zur Verfügung, dann rüsten Sie auf. Werden Sie aus eigener Kraft stärker. Wenn Sie aber eben Liechtenstein oder Andorra sind, dann können Sie auch noch so ein großes Nuklearprogramm, weil Nuklear ist ein bisschen schwierig, okay, noch so ein großes Flottenprogramm starten, Das wird ihnen überhaupt nichts bringen, denn sie werden pleite gehen auf dem Weg dahin, beispielsweise irgendwie die Navy-Stärke der USA zu erreichen. Das ist also eine sehr, sehr unsinnige Strategie. Dann gibt es die Alternative, externes Balancing. Und externes Balancing heißt nichts anderes, als sie schließen sich zu Allianzen gegen einen mächtigeren Staat oder ein Bündnis zusammen. Und das ist auch die Logik. Das heißt, wann immer Sie ein kleiner Staat sind, der sozusagen die Möglichkeit hat, zwischen zwei Allianzen zu wählen, schließen Sie sich der schwächeren Seite an. Und warum ist das so? Das ist, wie gesagt, das ist ein relativ pessimistisches Weltbild. Ganz einfach. Für die schwächere Allianz sind Sie auch als kleiner Staat wichtig. Denn sozusagen da kann das Gewicht, das Sie ausmachen, wirklich den Unterschied machen. Wenn Sie zu der stärkeren Allianz gehen, die braucht Sie nicht unbedingt, die ist ja schon stärker. Und sollte es hart auf hart kommen, wird die Sie vielleicht opfern. Schlicht und einfach, denn sie ist nicht auf Sie angewiesen. Deswegen, aus der Logik, dass Sie immer Ihr Überleben sichern wollen, gehen Sie zur schwächeren Seite. Und dadurch, merken Sie auch schon, stellen Sie immer wieder natürlichen Wege ein Gleichgewicht her. Weil Sie eben dazu tendieren, so lange zur schwächeren Seite zu gehen, bis die gleich stark ist. Die ganze Idee. Genau. Es gibt dann hinterher Realisten, die sagen durchaus, dass nicht Balancing, also dieses externe oder interne Balancing tatsächlich passiert, sondern dass viel häufiger etwas anderes passiert. Das hat auch einen ganz tollen Namen, das heißt Bandwagoning. Bandwagoning heißt, wenn ein Ungleichgewicht da ist, schließt dich dem Stärksten an. Also sozusagen, wenn du ein kleiner Staat bist, biete den USA Überflugsrechte an, wenn sie irgendein Land angreifen wollen. Ja? Sag ihnen hier, könnt meine Militärbasis nutzen. Das hat den enormen Vorteil, dass sie dir immer dankbar sein werden. Und wenn du mal in Schwierigkeiten gerätst, könnten sie dir vielleicht helfen. Ist ein Zweig im Realismus, den ich aber nicht näher erläutern will, weil er uns zu weit wegführt. Die Grundidee und die Bibel des Neorealismus ist das da. So, im Gegensatz zum Morgenthau, und das ist dann der letzte entscheidende Unterschied auch, hält Walls auch bipolare Systeme für die sichersten, also die am wenigsten kriegsanfälligsten, weil in solchen Systemen eben die Berechnung des Mächtegleichgewichts erheblich einfacher ist. Wenn ich nur zwei Blöcke habe, dann ist es erheblich einfacher zu sehen, ob wir tatsächlich noch in der Balance sind oder ob sich eine Schieflage ergeben hat. Es ist auch viel einfacher zu sehen, was die, sagt zumindest Walls, was die Intentionen des anderen sind, wenn es nur zwei sind. Wenn ich da fünf habe, dann ist zu viel Lärm im System, wenn Sie so wollen. Ich kann viel schwieriger herauslesen, wer da eigentlich gerade was macht. Und darum ist eben sozusagen ein bipolares System besser als ein multipolares und es ist aber auch stabiler als ein unipolares System, in dem wir nur einen Hegemon haben, denn hier droht immer die Gefahr, dass sich gegen den Hegemon eine Gegenallianz bildet von kleinen Staaten, die ihn irgendwann herausfordern werden. Also bipolar ist wunderbar und unter diesen Gesichtspunkten hat Walls, ja ich kann auch rein, hat Walls dann unter anderem war einer der Vertreter, der auch den nuklearen Frieden propagiert hat. Ja, es war wirklich auch der Idee war, sobald Zweitschlagskapazitäten auf beiden Seiten erreicht werden, haben wir eigentlich das stabilste System, das wir jemals haben können. Es ist so irrational, dass sich beide Seiten niemals angreifen werden. Und Walls gehörte auch zu denen, die gesagt haben, das hat er aber nicht in einem großen Buch getan, sondern eher in kleinen Aufsätzen, da gibt es tolle Debatten nachzulesen, dass er es nicht schlecht fände, wenn Nuklearwaffen kontrolliert verbreitet würden. Denn sozusagen je mehr von den kleinen, noch ein bisschen wilden, ungezügelten Staaten Nuklearwaffen haben würden, desto eher würden sie Verantwortung lernen. Ja? Ich meine, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ich bin froh, dass er sich mit dieser Idee nicht durchgesetzt hat, aber er gehörte zu jenen, die den nuklearen Frieden propagiert haben. Wie alle IB-Zivilisationen waren auch die Realisten sehr überrascht vom Ende des Kalten Krieges. Vor allen Dingen Walls, weil er ja annahm, man sei in dem stabilsten System, das es geben könnte. Und es ist vielleicht nicht übertrieben zu sagen, dass so theoretisch und deduktiv schlank seine Annahmen auch waren, man doch sehen konnte, dass sie sehr vor der Blaupause des Kalten Krieges geschrieben waren. Also dass das, was er an Politik erlebte, auch in seine Theorie eingegangen ist. Denn sozusagen aus dieser Idee der Bipolarität die größte Stabilität abzuleiten, war überhaupt nicht notgedrungen. Wie alle Realisten war aber natürlich auch Walls ein Pessimist und kaum war raus, dass der Kalte Krieg vorbei war, war auch ganz klar,